Heute bin ich apropos ein verwunschenes Grand Hotel in den Alpen. Es war einmal glamourös und richtig gross. Heute lässt das ehemalige Grand Hotel Tenigbad im Bündner Oberland vor sich an. Eine Gruppe von Investoren nimmt jetzt einen neuen Anlauf, das Hotel wieder in Schwung zu bringen. Es war nicht der erste, der in die Hose ging. Was uns die Geschichte über den Tourismus in der Schweiz und über das Verhältnis von Unter- und Oberländern erzählt, das zeigt uns heute Sabine Bundi. Sie ist Redaktorin im Zürichbund vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Sabrina.
Wie an dich, Philipp.
Sabrina, nimm uns mit ins Val Sumvite. Oder besser, kannst du mir gerade zuerst sagen, wie man das überhaupt ausspricht?
Ja, Val Sumvite.
Okay. Man merkt, du hast einen einheimischen Vorteil. Wie sieht es in diesem Tal aus?
Die Val Sumvite ist in der Oberen Surselva. Also von Chur aus fährt man etwa eine Stunde Richtung Disentis. Und bei Surain bügt man ins Tal rein. Vielleicht kennen das einige, weil es gibt von hier einen Weg, der auf die Greina-Hochebene führt. Mhm. Es ist eng, es ist bewaldet, es hat eine Einbahnstrasse mit vielen Kurven. Und dann auf das Mal kommt man auf so eine Lichtung auf ungefähr 1300 Meter. Und dort stehen dann die Häuser vom Tenniger Bad. Also das heisst ein imposanter Jugendstilbau aus dem 1909 und ein paar modernere, in Anführungszeichen, Bauten aus den 70er Jahren mit 3 Schwimmbädern. Also eins ist das Hallenbad, ein Aussenbad und eins auf der Terrasse. Und mittlerweile sind aber beide, wie du schon gesagt hast, am Verlottern, vor allem der ältere Bau. Die Wände sind rissig, die Fenster sind eingeschlagen und die Holzbalken, die hängen so richtig durch, was von weitem so ein bisschen aussieht, als würde der ganze Bau ein Letzt ziehen.
Bist du als Kind einmal in diesem Hotel gewesen, in diesem Schwimmbad?
Nein, also in der Val Sumvite bin ich viel gewesen, aber im Hotel nicht, weil als ich in den 80er und 90er Jahren in Surain aufgewachsen bin, war das Hotel schon zu. Aber ich mag mich noch erinnern, mein Papa hat das Dach vom alten Jugendstilbau in meinen 90er renoviert, weil es reingeräumt hat und dort hat er mich mal als kleines Mädchen auf die Baustelle mitgenommen. Das hat mir schon noch Eindruck gemacht. Mein Papa aber erinnert sich schon noch viel besser an das Hotel, weil er hat da zum Beispiel auch gelernt schwimmen, was nicht unbedingt alle Bündner Oberländer früher gelernt haben. Und ist da auch in dieser Bar ist er in den 70er Jahren in Ausgang, also in den wenigen Jahren in den 70er, wo das Hotel offen war.
Auf die Zeit kommen wir nachher noch zurück, aber zuerst würde mich der Jugendstilbau interessieren. Das Tenigerbad war ein Grand Hotel. Was heisst das ganz genau?
Ja, es Grand Hotel ist es geworden um 1900, weil dort hat Stanislaus Geplatzi das Bad, das zuerst damals einfach ein Badehaus war, gekauft und die Waldhäuser AG gegründet. Und auch das Kernstück vom Bad, also das Jugendstilhaus, ist dort gebaut worden. Es war wahnsinnig modern für die Zeit. Also es hatte sogar einen kleinen Warenlift gehabt. Das war etwas ganz Modernes gewesen. Und es hat zahlreiche Gäste, vor allem aus Deutschland, in die Val Sumvite geholt. Und natürlich nicht zu vergessen, es heisst Tenniger Bad. Also es war eines der zahlreichen Badekurorte in Graubünden. Und mit dem Mineralwasser aus der Val Sumvite können wir ganz verschiedene Lieder kurieren, wie man in so alten Inserat lesen kann. Also dazu gehören nervöse Anspannungen oder Leberschwellungen, Katar, Rheuma, Gicht, Metallvergiftungen, aber auch Frauenbeschwerden. Und es hat natürlich auch einen Arzt und Pflegepersonal vor Ort, die dann die Kurgäste begleitet haben.
Du hast auch das Mineralwasser auch getrunken?
Ja, aber direkt von der Quelle.
Meine Frage ist immer noch offen. Was macht denn aus einem Hotel ein Grand Hotel? Muss man sich vorstellen, dass es ein Page braucht, wie in dem Film von Wes Anderson, beim Grand Hotel Budapest zum Beispiel?
Ja, ich weiss nicht genau, ob es da auch Page hatte, die so eine Uniform hatten. Aber ich habe im Archiv vom romanischen Radio mal alte Sendungen gefunden, wo zwei Frauen aus Surain, die in den 40er Jahren im Hotel geschafft haben, erzählen, wie sie zum Beispiel Service gemacht haben.
Le vignes, les plates de verdure.
Also, der Essenssaal war mit einer grossen Flügeltür abgetrennt und vor der Flügeltür ist jede Servicefrau mit einer grossen Platte gestanden, mit dem Essen drauf für jeden Tisch. Dann ist der Hoteldirektor einmal gekommen und hat jede Platte noch einmal angeschaut, dass alles dann auch richtig schön auf dieser Platte drapiert ist. Und dann, als er alle kontrolliert hat, sind alle gleichzeitig mit dieser Platte in den Saal geschickt worden. Was man zum Beispiel auch noch sieht, was der Grand Hotel Flair so ein bisschen zeigt, sind die vielen Pastelltöne. Also die Wände sind oft in so Flieder oder Mintgrün oder so Eierschalentöne oder auch Zartrosa, ich weiß gar nicht, wie die Töne alle heissen, aber so würde ich die jetzt beschreiben, gestrichen. Und überall jetzt auch so schöne handbemalte Blumenbordüre. Mm. Oder dann gibt es auch zum Beispiel so schicke Beschriftungen von den Zimmern. Also es gibt den Damensalon oder das Billardzimmer oder die Rotunde.
Also schon ein bisschen wie bei Wes Anderson.
Ja, vielleicht schon ein bisschen, ja. Auf Bühnerisch, ja.
In den 40 Jahren hat es Gäste gehabt, hat es Leute gehabt, die das geschafft haben. Aber wann ist es denn nicht mehr gelaufen?
Schon zwischen den Weltkriegen sind die Gäste immer mehr ausgeblieben. Und auch ein Reanimierungsversuch nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann nicht ganz gelungen. Also im 1958 hat das Hotel dann seine Türen müssen zumachen. Und nachher hat es dann die GKB, also Graubünden Kantonalbank, im Besitz gehabt und noch zwei Schwestern vermietet, die noch ein paar Jahre Ferienlager gemacht haben im Hotel für Kinder aus dem Ausland. Aber dann, nachher, das ist auch nicht so lang gegangen, nachher ist dann das ganze Hotel das erste Mal in so einen tiefen, mehrjährigen Schlaf gefallen. Bis Anfang 70er Jahre.
Bis zu deinem Papi und bis zu wem? Wer hat denn dort ins Hotel investiert?
Kurz vor der Ende 60er Jahre ist der Ernst Ludwig Schulz das erste Mal ins Val zum Wich gereist. Das war ein reicher Industrieller aus Frankfurt, der in dieser Zeit in verschiedene touristische Projekte in der Surselva investiert hat. Und das war ja auch so ein stattlicher Mann, sagen die Einheimischen. Also einer mit Visionen, einer, der gut reden konnte, der Bezüchungen hatte, sogar mit dem Kloster dies und dies. Also ganz ein imposanter Mann. Und im 1970 hat er also das Tenninger Bad gekauft für 200'000 Franken und nochmal 15 Millionen investiert. Und zwar in einen Neubau, also einen Hotelneubau mit 140 Zimmern. Mit eben 3 Bädern, also Hallenbad, Freibad und das Bad auf der Terrasse, das dann nur für die Hotelgäste war. Und dann hat es dort auch eine Kegelbahn gehabt.
Richtig, Kegelbahn ist immer
wichtig. Ja. Und eine Bar und ein Restaurant. Und es war aber auch wieder ein gutes Hotel gewesen. Also er hat schon ein bisschen, glaube ich, den Glamour zurückbringen in die Val zum Wich. Und hat in seinem ersten Jahr hat er sogar 4'000 Logiernächte generieren können. Es war dann aber die einzige erfolgreiche Saison, weil nur schon 4 Jahre später ist dann das Hotel wieder zugegangen.
Warum ist es wieder zugegangen?
Ja, was genau passiert ist, weiss niemand so richtig. Also die ich gefragt habe, die einen sagen, es sei einfach überambitioniert und überdimensioniert gewesen. Also zu gross, um sich zu rentieren und zu teuer, um sich zu rentieren. Und andere sagen, es sei auch einfach die falsche Zeit gewesen, in den 70er Jahren für so ein Hotel in einem Seitental irgendwo, weil das Fliegen sei gerade aufgekommen und das Bedürfnis war mehr nach Fliegen ins Ausland gewesen.
Hat es damit zu tun gehabt, dass es da gewisse Verständigungsprobleme gibt zwischen jemandem eben aus dem Ausland, aus Frankfurt und Einheimischen dort?
Ja, wer weiß. Also er ist zwar gut angekommen, sozusagen, der Ernst Ludwig Schulz am Anfang und hat auch trotz dieser Pleite dann das Hotel nicht verkauft, sondern ist alle paar Jahre mit neuen Ideen gekommen, was man dann machen könnte aus dem Hotel. Also mal hat er von Skilift geredet oder mal hat er von einer Wiedereröffnung geredet. Und die eine Idee, die fast am vielversprechendsten war, ist, dass er das Mineralwasser von der Val zum Wich abfüllen und verkaufen. Also er hat für diesen Zweck sogar noch mal investiert und eine Abfüllhalle gebaut in der Val zum Wich. Und es hat alles so ausgesehen, als würde das klappen, aber es ist dann doch nie konkret geworden, über 10 Jahre lang nicht. Und am Schluss hat dann das Stimmvolk wirklich wahrscheinlich kein Vertrauen mehr gehabt in den Herrn Schulz, weil es hat eine Abstimmung gegeben, die Gemeinde hätte, die sollen einem Kredit zustimmen, damit man eine Pipeline in die Strasse bauen kann. Mhm. Und da hat das Stimmvolk dann Nein gesagt.
Und dann?
Ja, dann war es Stille. Dann ist nachher dann wirklich nichts mehr gelaufen da in diesem Hotel. Also Ernst Ludwig Schulz hat dann nach dem Mineralwasser hat er, glaub, keine Ideen mehr gehabt. Das Tenniger Bad AG hat immer wieder probiert, den Komplex zu verkaufen. Es ist aber nie zu einem Abschluss gekommen. Da gibt es auch Gerüchte, die besagen, ja, er hätte einen zu höheren Preis verlangt. Und, aber das sind alles nur Gerüchte, das kann ich nicht belegen. Aber jetzt ist es verkauft. Also jetzt wissen wir, der Vertrag ist unterschrieben, das Tenniger Bad hat einen neuen Besitzer.
Über den neuen Eigentümer reden wir nachher noch. Jetzt würde mich zuerst interessieren, wie es dort jetzt aussieht. Weil du bist einer der Ersten, der wieder ins Hotel durfte.
Ja, wie es im Jugendstilbau aussieht, habe ich schon ein bisschen erzählt. Also von aussen eben mit diesen Balkönen, die durchhängen und die Risse in den Wänden. Aber auch die schönen Pastelltöne und die schönen Bordüren. Aber sonst ist es wirklich wie so ein Lost Place. Man geht rein und zum Teil sind die Böden so durchgefault, dass man vom Parterre bis an die Decke sieht, wo mein Papi damals reingebaut hat. Also wirklich über 3 Etagen durchgefault. Es hat noch so alte Möbel rum, also alte Holzstühle oder so Holzliegestühle, wo so ein bisschen wie Skelette ein bisschen überall rumliegen, wo es früher auf den Balkönen ein bisschen in die Sonne gelegen sind. Und, oder so Keramikbrünneli oder Nachttischli und so Sachen liegen noch ein bisschen rum. Aber nichts Wertvolles. Alles, was Wert hat, ist damals schon verkauft worden oder geklaut worden, ja. Der Billardtisch sogar haben sie aus dem Fenster rausgeklaut. Ja.
Okay. Wie ist es im anderen Gebäude, in dem jüngeren?
Ja, dort ist es nicht so schlimm. Also da können wir einfach mal wirklich gründlich mit dem Staubsauger durch und dann wäre es quasi wieder bewohnbar. Es ist einfach eine Geschmacksfrage vielleicht. Weil es ist wirklich so, als wäre die Zeit da stehen geblieben. Also man kommt rein an die Rezeption, eine massive alte Holzrezeption. Dann läuft man durch Gänge mit diesen schweren Teppichen in dunkelbraun oder hellbraun oder oliv mit so wilden Mustern. Und Schlafzimmer sind so Arfenzimmer, auch mit dunklen, massiven Holzmöbeln und auch wieder die grobstoffigen Polster, wo so grobstoffige Küsse drauf haben und Vorhänge sind auch so einem groben Stoff und alles ist braun und orange und oliv gestreift oder gemustert. Also ja, wirklich, als wäre die Zeit da stehen geblieben. Es hat auch noch so ein, zwei Perlen aus dieser Zeit, wie ein kleiner Coiffeursalon mit Farben, wie zum Beispiel Polarsilber. Die ist immer noch dort im Regal. Oder dann im Hallenbad habe ich auch noch etwas Lustiges gefunden. Es steht dort ein Plakat, was man nicht darf im Bad. Also man darf nicht springen, spritzen, tauchen oder rauchen.
Ganz wichtig. Also jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Wer hat das Hotel gekauft?
Er heisst Rolf Tiefenbacher und ist Maschinenbauingenieur aus Eglisau. Er hat das aber nicht allein gekauft, sondern zusammen mit einer Gruppe aus Investoren aus der ganzen Schweiz, die auch aus verschiedenen Branchen kommen und verschieden alt sind. Wie viel sie für das Hotel gezahlt haben, das sagen sie aber nicht. Es gibt Gerüchte, die behaupten, es sei zwischen 3 und 5 Millionen, aber es sind wirklich nur Gerüchte. Ich habe die Zahl nicht herausgefunden. Und ich weiß auch nicht, wie viel sie investieren wollen. Aber auf jeden Fall gibt es wieder etwas Touristisches. Und sie tun vor, zu investieren. Also der Plan von Rolf Tiefenbacher ist, dass man wirklich einen Schritt nach dem anderen renoviert. Also zuerst soll das 70er-Jahr-Haus wieder auf Vordermann gebracht werden. Die neuen Böden zum Beispiel sind schon bestellt. Und die alte Ölheizung wird auch momentan ersetzt. Und die einen Zimmer werden zu kleinen Wohnungen umfunktioniert. Dann soll es zum Beispiel auch eine Infrastruktur geben, wie so ein bisschen wie auf einem Camping für all die VW-Büsschen, die seit Corona überall unterwegs sind. Also wenn sie so wie eine Garage machen, dass so eine gemeinsame Infrastruktur hat. Oder sie wollen auch noch Angebote machen für Ferien für Menschen mit Beeinträchtigung. Da haben sie auch eine Umfrage gemacht in verschiedenen Institutionen und haben gute Rückmeldungen bekommen, dass das wirklich ein Bedürfnis sei. Genau. Und er sagt auch, die Nachhaltigkeit soll eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel ist geplant, dass über den ganzen Flachtrakt vom Neubau Solarpanels gezogen werden. Und wie gesagt, Schritt für Schritt wird das jetzt modernisiert.
Nachher Schulz ist aber wieder Unterländer, die nach Graubünden kommen, um dort ins Hotel zu investieren. Hast du das Gefühl, es könnte wieder ähnliche Verständigungsprobleme geben wie damals?
Nein, wahrscheinlich nicht, weil das Projekt ist auch nicht gleich wie damals. Es ist nicht auf Luxus und Glamour ausgerichtet, sondern mehr auf Nachhaltigkeit und auf ein Miteinander, sagen die Investoren. Sie wollen nämlich auch, wenn möglich, die Einheimischen einbeziehen, zum Beispiel die Arbeiten an Einheimische vergeben. Aber ja, ein paar Einheimische sind sicher noch ein bisschen kritisch gegenüber neuen Investoren, weil sie vielleicht vom Schulz immer noch ein bisschen enttäuscht sind. Und die Bevölkerung im Bühner Oberland, die sei manchmal halt auch ein bisschen stur. Und tickt ein bisschen anders. Das sage jetzt nicht ich, sondern das sagt der Mark Thomas, der in Wall, also das letzte Dörfli vor dem Tenniger Bad, der Beiz, Mit ihm habe ich auch geredet über die neuen Besitzer vom Tenniger Bad. Und auch an seinem Stammtisch sind die neuen immer wieder ein Thema. Und er hat mir gesagt, wenn man sozusagen die Gunst vom Bühner Oberländer will gewinnen, dann gibt es eine wichtige Regel und die heisst, nicht bluffen. Also wenn einer kommt und das Gefühl hat, er hätte im Ventaulen bohren, das hat er so schön gesagt. Also wenn einer kommt und das Gefühl hat, er hätte den Staub erfunden, dann werde ich die Bevölkerung nicht auf seine Seite ziehen. Und auch mit Geld bluffen käme ich ganz schlecht an, weil der Schulz einmal so das Gefühl hatte, er könne mit Geld alles kaufen, aber der Marco Thomas sagt, wir sind hier nicht in St. Moritz oder Davos, da kann man mit Geld nicht alles regeln. Ja. Aber er sagt auch, wenn jemand das dann schafft, um die Bevölkerung so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen und zu knacken, sozusagen, dann trägt die Bevölkerung alles für den Menschen. Und der Marco Thomas gibt dem Projekt von Rolf Tiefenbacher gute Chancen. Auch wegen diesen Werten wie Nachhaltigkeit etc., die sind der Bergbevölkerung auch wichtig. Und er glaubt, es kann da gute Symbiose geben.
Wenn du die aktuelle Episode anschaust, was sagt uns das über die Möglichkeiten des Tourismus in der Sur Selva?
Ja, in der oberen Sur Selva floriert der Tourismus in den letzten Jahren nicht unbedingt. Also besser gesagt, er stagniert sogar ein bisschen, weil viele Hotels haben müssen zugehen. Einzig um die Bergbahnen herum hebt sich der Tourismus oder es wird dort auch sogar neu investiert. Aber das ist dann wie mehr an die touristische Infrastruktur geknüpft und die gibt es in der Wahl zum Beach halt nicht. Also es gibt weder Bergbahnen noch andere touristische Infrastruktur. Sogar die Straße ist nicht einmal ganzjährig befahrbar. Also im Winter gibt es da manchmal Lawinengefahr und dann muss der Tunnel zugemacht werden. Aber der Rolf Tiefenbacher, der neue Investor, sagt, Corona hat ein neues Bedürfnis nach Ruhe und Abgeschiedenheit geweckt. Und er glaubt, dass das eigentlich völlig langt, was in der Wald zum Witz gibt. Also dass die Natur eigentlich alles ist, was man braucht. Und dann habe ich mich aber gefragt, ja, ist das visionär oder ist das vielleicht ein bisschen naiv, um von dem auszugehen, dass das nochmal klappt? Und habe noch einen Tourismusprofessor von der Fachhochschule Graubünden gefragt, was er dem Projekt für Chancen gibt, obwohl man das Projekt noch nicht so gut kann beschreiben kann. Es ist noch nicht so klar, was da genau geplant ist. Und er meint einfach, dass so eine Reaktivierung von einem stillgelegten Hotel generell ein bisschen schwierig ist, weil man ja kein bestehendes Klientel hat, wo man zurückgreifen kann. Aber entscheidend, sagt er, sie gibt Positionierung auf dem Markt. Also das Tenniger Bad muss wirklich eine klare Zielgruppe ansprechen.
Grand oder nicht grand? Danke, Sabrina.
Danke vielmals.
Das war sie, unsere aktuelle Folge zum Tenniger Bad in Graubünden. Der Text von der Sabine Bundi den wir euch sehr gerne verlinken. Dort auch all die Bilder, die sie jetzt so schön beschrieben hat, kann man dort nachschauen, wie es dort wirklich aussieht. Danke fürs Zuhören. Das war sie, unsere aktuelle Folge von Apropos. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.